Morgen auch von meiner Seite und vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier zu sein. Wir kommen immer wieder gerne hierher und freuen uns, wenn wir mit euch Gottesdienst feiern können. Dieser Sonntag, der Palmsonntag, ist natürlich ein ganz besonderer Tag, wie du schon angekündigt hast. Er leitet die Zeit der Passion ein, ist eine ganz wichtige Phase in der Geschichte von Jesus Christus und seiner Erlösung, die er vollbracht hat. Haben wir das Erfnisproblem?
Ja, ich
habe Ihr habt alle so ein bisschen komisch geguckt.
Eins, zwei. Okay, gut, alles klar, alles klar. Das ist mein Fehler, ich habe es da nicht angelassen. Ich bin mich so gewohnt, wenn ich komme, ist alles an und so, aber eben. Und Jesus kam ja nicht zufällig auf diese Welt, das ist ganz wichtig. Die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und auch das, was von Palmsonntag an geschehen ist, dann mit Karfreitag, der kommt, und Ostern, der Auferstehung, ist nicht ein zufälliges Ereignis, das man dann irgendwann mal aufgezeichnet hat, sondern es war klar der Plan von Gott. Palmsonntag, lesen wir den Text aus Lukas Kapitel 19, ist einer dieser Feiertage, ja, von dem man manchmal nicht so recht weiß, was ist es überhaupt. Also ich weiß natürlich, dass heute die meisten Menschen gar nicht mehr so viel verstehen von den christlichen Feiertagen. Ja, jemand hat mal gesagt, Weihnachten, ich weiß nicht, hat das etwas mit Jesus zu tun oder mit den Geschenken oder ich weiß gar nicht. Palmsonntag ist da noch weiter weg und Pfingsten ist da noch weiter weg. Gut, aber lesen wir, was am Palmsonntag geschehen ist. Lukas 19, von Vers 28. Nach dieser Rede zog Jesus weiter und ging nach Jerusalem hinauf. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, an den Berg, der Ölberg heißt, schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann antwortet, der Herr braucht ihn. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie den jungen Esel losbanden, sagten die Leute, denen er gehörte, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann führten sie ihn zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und halfen Jesus hinauf. Während er dahin ritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf der Straße aus. Als er an die Stelle kam, wo der Weg zum Ölberg hinabführt, begannen alle Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Und wir müssten uns das mal ganz konkret vorstellen. Habt ihr mal einen Esel gesehen? Man sieht sie nicht mehr so häufig, oder? Die Herrscher dieser Welt reiten auf Pferden. Sie reiten auf großartigen Pferden, auf schnellen Pferden, auf kräftigen Pferden, auf speziell gezüchteten Pferden. Und das Pferd war immer auch ein Symbol von Macht, ein Symbol von Herrschaft und ein Symbol von Kraft. Und wenn die Herrscher auf den Pferden kamen, früher als es noch keine Autos und keine Panzer und keine motorisierten Fahrzeuge gab, da war das Pferd auch sehr gefährlich, wenn man es denn mal auf Menschen losließ. Und jetzt kommt Jesus und er wird als König gefeiert und er bittet seine Jünger, einen Esel loszubinden, um mit diesem Esel zu ihm zu kommen, und er setzt sich auf einen Esel. Nun, der Esel ist nicht so dumm, wie wir das manchmal in unserer schweizerischen Sprachweise sagen, dumm wie ein Esel. Er ist bescheiden, er ist starrsinnig, aber er ist schlau. Und vor allem ist er auch liebenswert. Ich muss beim Esel und Pferd immer ans Piemont denken. Also im Piemont, eines meiner Lieblingsgebiete in Italien, da findet in Alba jedes Jahr ein Eselsrennen statt. Und die Geschichte ist die, dass Alba und Asti, diese beiden Städte, im Jahre 1275, also bevor die Eidgenossenschaft gegründet wurde, waren sie in Streit miteinander und Asti hat gewonnen und als Feier des Sieges sind sie um die Stadtmauern von Alba, haben sie ein Pferderennen organisiert. Und die Albanesen haben zur Verhöhnung ihrer Sieger in der Stadt ein Eselsrennen durchgeführt. Also Jesus ritt auf so einem Esel. Und wenn ihr diese Eselsrennen, ihr könnt das mal googeln, wenn ihr die mal schaut, das ist wirklich zum Lachen. Es ist so ein sensationeller Event und man merkt, wie viel Spott und Hohn das da drin ist. Und es geht wirklich um einen Preis und es geht wirklich um ein Rennen und man sieht wirklich, wie die Esel manchmal auch dumm sein können und die Reiter dann die Esel über die Ziellinie ziehen, weil sie selbst nicht mehr drüber gehen wollen. Nun sehen wir Jesus auf so einem Esel. Das ist auch ein ulkiges Bild, nicht wahr? Die Esel sind nicht so groß und manchmal kommen die Menschen mit den Füßen fast an den Boden an. Und er reitet auf einem Esel Jerusalem zu. Ist ein wunderbares Bild der Demut. Nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Esel. Und es ist Philipper Kapitel 2, wo es heißt, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben von Jesus Christus entspricht. Und dann kommt eine Beschreibung der Demut. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave den Menschen gleich. Und dann geht es weiter, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Demütig. Jesus hat seine Demut schon früher demonstriert. Er hat einmal seinen Jüngern die Füße gewaschen. Als alle zu stolz waren, um diesen einfachen Dienst, damals nicht, als man auf den staubigen Straßen umherging und war nicht Coca-Cola erfrischt, sondern es war die Fußwaschung erfrischt. Es gab keine Kühlschränke und nichts und so ein kühles Wasser und die Füße waschen, die staubig waren. Das war der Dienst der untersten Sklaven und Angestellten in einem Haus. Und Jesus kam mit seinen Jüngern damals in ein Haus und die Jünger guckten sich an und sagten, du Füße waschen, ich größer als du. Und dann kommt Jesus, kniet sich nieder und wäscht allen die Füße. Ein Zeichen der Demut. Freunde, wir sind als Christen aufgefordert, auch ein Leben in Demut zu leben. Aber das Leben in Demut, das Jesus uns vorgelebt hat, heißt nicht, dass wir der Fußabstreifer der Nation sind, wo man auf uns einfach rumtrampeln kann. Sie müssen ja demütig sein, dürfen sich nie irgendwie wehren. Demut heißt, wir anerkennen im geistlichen Sinne zuallererst, dass wir gefallene Geschöpfe sind. Wir sind nicht die, die in dieser Welt bestimmt sind zu herrschen. Wir brauchen einen Erlöser. Und es ist eine Haltung von Demut, wenn wir zugeben, dass wir Erlösung brauchen. Und wenn wir uns auf die Suche machen nach dieser Erlösung, der Befreiung von Sünden, die ja dann Karfreitag so groß geschrieben wurde und geschehen ist durch die Vergebung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, bekräftigt durch die Auferstehung an Ostern. Demut heißt, wir anerkennen, dass wir schwache Menschen sind, dass wir manchmal unzulänglich sind, dass wir Grenzen haben, dass wir Fehler machen. Demut heißt auch dann, wenn wir Erfolg haben, dass wir das nicht einfach als unseren Erfolg abbuchen, sondern uns immer wieder bewusst sind, viele anderen Menschen haben dazu beigetragen, dass Erfolg möglich war. Und Demut heißt, Nicht zuletzt, ich bin abhängig vom Herrn in allem, was ich tue. Und es gibt ein wunderschönes Bild im Alten Testament vom Töpfer und vom Ton, wo der Prophet dieses Bild beschreibt und sagt, wir sind der Ton. Wer schon mal mit Ton gearbeitet hat, der weiß, das ist ja ein sehr biegsames und ein sehr formbares Material. Wenn es aber dann mal hart ist, dann kann man nichts mehr machen. Und wenn wir uns verhärten, kann Gott auch nichts mehr an uns machen. Aber wir sind eigentlich in der Hand Gottes und Gott möchte uns formen und prägen. Das ist Demut, dass wir das anerkennen und das zugeben. Demut heißt auch, in meinem Leben frage ich immer wieder, gibt es in der Situation meines Lebens ein biblisches Prinzip? Und nicht einfach, ich weiß schon, wie es geht, sondern Jesus, führ du mich. Zeig mir aus deinem Wort, wie ich leben und handeln und reagieren soll. Das ist nicht kompliziert und macht uns auch nicht irgendwie tatenlos, sondern das ist der Prozess, in dem wir sind, wenn wir mit Jesus leben. Und wir sind demütig und sagen, ich habe immer noch zu lernen. Ich kann immer noch etwas mehr aufnehmen. Ich kann immer noch Fortschritte machen in meinem geistlichen Leben. Ich komme im geistlichen Leben nie am Ziel an und kann sagen, ha, schaut mich mal an, ich hab's, oder? Sondern wir sind alle miteinander unterwegs. Und Demut heißt eben auch den Platz fröhlich einnehmen, den Gott mir zuweist. Gott weist uns einen Platz zu. Wir sind hier in der Schweiz, hier in der wunderbaren Gegend des Seelandes. Heute ist es ein bisschen neblig, aber nein, nicht neblig, ein bisschen bedeckt, aber wir sind hier. Ah, ich wäre lieber an einem anderen Ort. Wir sind in eine Familie geboren worden. Wir sind zusammengebracht worden in einer Gemeinde, in der wir nicht aussuchen können, wer dazugehört oder nicht. Wir haben bestimmte Begabungen und Fähigkeiten, die in unser Leben gegeben sind. Und Demut heißt auch, ich sage fröhlich Ja zu meinen Möglichkeiten, aber auch zu meinen Grenzen. Und ich beneide nicht die Leute, die andere Möglichkeiten oder größere Möglichkeiten haben oder andere Begabungen, die ich auch gerne hätte, sondern ich nehme meinen Platz ein und bringe meinen Beitrag, sei das in der Familie, sei das im Beruf, sei das in der Gemeinde. Das ist Demut. Fröhlich diesen Weg gehen und fröhlich Gott mit dem dienen, was wir haben. Jesus kam als König, er kam als demütiger König. Aber er kam auch als König eines unsichtbaren Reiches. Als er verurteilt wurde, wenige Tage später, wird er ja von Pilatus zu Herodes geschoben und zu den hohen Priestern und alle scheuen sich, irgendein Urteil zu fällen und das Volk brüllt, kreuziget ihn und man stellt manchmal Pilatus so ein bisschen in ein schräges Licht, weil er seine Hände in Unschuld wäscht und so, aber es hat alles eine große Geschichte dahinter. Er hat sich eigentlich als römischer Statthalter ziemlich darum bemüht, sich klar zu werden, ist dieser Mann wirklich der Todesstrafe schuldig? Und dann fragt er ihn und sagt, bist du ein König? Weil das war der Todesstrafe schuldig. Wer sich zum König erhob oder zum Kaiser erhob, der hatte nicht mehr lange zu leben. Und Jesus gibt ihm eine wunderbare Antwort. Er fragt ihn, bist du der König der Juden in Johannes 18? Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus ist nicht der Herrscher über ein Territorium, über ein Land, über ein Gebiet. Jesus herrscht in den Menschen, die ihm sein Leben geben, denn das Reich Gottes, wie es im Lukas 17 heißt, ist inwendig in euch. Dieser Herrscher, der demütig auf dem Esel kommt, Er herrscht in den Herzen der Menschen, die freiwillig seine Herrschaft annehmen und sagen, ich möchte mit dir leben. Und mit diesen Menschen baut Jesus sein Friedensreich. Ist ja interessant. Warum, wenn wir diesen Abschnitt lesen, warum schickt Jesus zwei seiner Jünger, um einen Esel zu holen? Er hätte den ja organisieren können. Und er braucht seine Jünger und gibt ihnen den Auftrag, mitzuhelfen, dass das, was Jesus tun will, wirklich geschehen kann. Er hat die Jünger mit einbezogen in diesem unsichtbaren Reich, das er baut. Wenn wir mit Jesus leben, dann wird er uns auch immer wieder mit einbeziehen. Er könnte das Reich Gottes allein bauen. Er will aber mit uns das Reich Gottes bauen. Und immer wenn wir zusammen sind mit Menschen, die Jesus nicht kennen, bauen wir ein Stück Reich Gottes, genauso wie wenn wir zusammen sind mit Menschen, die Jesus kennen. Wir bauen immer ein Stück Reich Gottes. Wir können einander ermutigen, wir können einander ermahnen, wir können einander helfen. Wir können mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, plötzlich über geistliche Dinge reden oder irgendwo einen Samen ausstreuen, dass sie sich Gedanken machen über ihr Leben und ihre Beziehung zu Gott. Wir sind unterwegs und Gott braucht uns. Wir sind ein Teil dieser großen Aktion, die Jesus in dieser Welt als König macht. Und dann, ich überspringe hier den zweiten Punkt für die Übersetzer. Palmsonntag ist voll von Lobpreis. Wir haben miteinander angebetet, wir haben miteinander gesungen. Ja, sagt man manchmal, ja, komm jetzt, ich komme jetzt schon 10 Jahre in die Gemeinde, weißt du. Gibt zwar in den 10 Jahren immer wieder ein paar neue Lieder und so, aber wir singen einfach immer so ein paar Lieder. Dann geht etwas verloren von dem, was Lobpreis wirklich ist. Als Jesus einritt, waren die Jünger so begeistert, dass sie jauchzten und lobten und schrien und Hosianna, der König kommt. Und alle waren fast in Ekstase, würden wir sagen, wie wenn Ibe mal wieder ein Tor schießt oder irgendwie so. Und sie priesen ihn als den Retter dieser Welt. Und Freunde, wenn wir Lob preisen, dann singen wir Lieder und ich hoffe, wir singen Lieder, die ein bisschen Inhalt haben, wie auch heute Morgen, die Texte haben, die biblisch wertvoll sind. Und wenn wir die singen, dann machen wir uns die großen Taten Gottes bewusst. Lobpreis verherrlicht die großen Taten Gottes. Wir vergessen die manchmal ganz schnell. Und Lobpreis singen bleibt in unserem Leben stecken. Ich weiß nicht, was bei dir passiert, wenn du nachts mal erwachst und nicht mehr weiterschlafen kannst. Es sinkt sehr oft, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sinkt es sehr oft, kommen uns die Lieder in den Sinn, die Melodien in den Sinn. Lobpreis pflanzt diese geistlichen Wahrheiten tief in unser Wesen hinein, damit wir sie nicht vergessen. Und natürlich, wenn es uns gut geht, ist ja alles wunderbar, oder? Aber wenn wir unter Druck sind und in Schwierigkeiten sind und in Problemen sind, kommt der Heilige Geist und erinnert uns an diese Wahrheiten, macht uns klar, dass wir einen König haben, König Jesus, er ist mein König. Ich folge ihm nach, ich diene ihm, ich lebe mit ihm, ich unterordne mich ihm, ich freue mich mit seinem Reich, ich gebe mein Leben für sein Reich hin. Er, der König. Und dieser Lobpreis, der da erklungen ist, als er auf diesem Esel einritt, hat sich tief in das Wesen der Jünger eingeprägt und hat ihr Leben getragen. Palmsonntag hat diese beiden ganz, ganz großen Themen in den Mittelpunkt gestellt. Demut und Lobpreis. Demut und Lobpreis. Und wenn wir an Palmsonntag denken, dürfen wir nicht allzu schnell schon an Karfreitag und Ostern denken, sondern auch dieser Inhalt von Palmsonntag in unserem Leben reflektieren. Demut und Lobpreis. Und dann geht es weiter mit Karfreitag, mit der Erlösung, die dann vollbracht wird, zu Ostern mit der Auferstehung. Aber das war nur möglich, weil Jesus bereit war, demütig den Weg zu gehen, den Gott für ihn vorbereitet hatte. Den Weg zu gehen, der nicht einfach war. Den Weg zu gehen, der nicht ihm viele Vorteile gebracht hat, sondern den Menschen, die Erlösung brauchen. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir frei sein können. Er ist demütig diesen Weg gegangen. Das ist die gewaltige Botschaft von von Palmsonntag. Und in dieser Botschaft sollten wir immer wieder frisch leben, uns immer wieder frisch auf den Weg machen, diese Dinge in der Erinnerung zu behalten und mit diesen Dingen auch andere Menschen zu erfüllen und zu beglücken. Wer von euch hat die Krönung von Charles III. Am Fernsehen gesehen? Der König von England, oder? Habt ihr gesehen? Zwei, drei haben es gesehen. Ich habe mich war ja lange in England und bin so ein bisschen verbunden mit der englischen Kultur. Und ich habe mich vorher erkundigt, was geschieht denn da? Warum machen die so eine unglaublich lange Zeremonie bei der Krönung dieses Königs? Und es gibt verschiedene Aspekte in der Krönung dieses Königs. Und einer ist unheimlich berührend. Ist ja alles mit Pomp, oder? Also heute nicht mehr mit Pferden, da hat man auch Pferde gehabt, natürlich, das gehört noch. Mit Bentleys und Rolls-Royce und weiß ich nicht was, und Kleidern und Uniformen und Militär und Pomp. Und dann kommt er in die Kirche und dann wird er da vor die Geistlichen gestellt. Und dann gibt es das Element, das heißt die Salbung. Das darf nicht gefilmt werden. Aber wenn der König zu dieser Salbung geht, bevor er gekrönt wird, zieht er seine Uniformen, seine Machtkleider ab und sitzt im Unterhemd. Sitzt im Unterhemd in der Kirche. Das konnte man noch sehen. Und dann kam Schwenk. Und in diesem Unterhemd wird er gesalbt mit Öl. Und Freunde, ich dachte an Palmsonntag, als ich das sah. Da ist ein König, ja, nicht mehr so viel Macht wie noch vor 500 Jahren über England, aber immerhin. Und er muss im Unterhemd da sitzen, weil die Krönungszeremonie vorsieht, dass sich der König als einfacher Mensch vor Gott stellt. Krönungszeremonie. Der König stellt sich als einfacher Mensch vor Gott und sagt: Ja, ich bin König von England, aber ich bin ein einfacher Mensch. Ich habe keine prunkvollen Kleider an. Ich habe keine Machtsymbole, die hat er erst nachher gekriegt. Und ich bin hier und ich stehe vor Gott und ich bin mir bewusst, wenn ich dieses Amt übernehme, übernehme ich es als einfacher Mensch, der diesem großen Gott, der mich an diese Stelle gestellt hat, dem gegenüber ich rechenschaftspflichtig bin. Ich kann als König nicht einfach machen, was ich will. Ich muss das machen zum Wohle des Volkes. Ich muss das machen, was im Auftrag Gottes für einen König steht. Das steht hinter der Krönungszeremonie des englischen Königs. Und als ich das sah, dachte ich, ist ja unglaublich viel biblischer Stoff, der da mitgeliefert wird. Und ich dachte an Jesus und ich dachte an seine Königswürde. Auch eine demütige Königswürde. Und diese demütige Königswürde überträgt Jesus in das Leben der Christen. Wir sind ein königliches Geschlecht, heißt es im Petrusbrief. Wir sind ein auserwähltes Volk, aber nicht ein hochnäsig auserwähltes Volk. Wir sind jetzt die Könige und so. Nein, Freunde. Unser König ist ein König der Demut. Unser König ist ein König der Liebe. Unser König ist ein König, der das Beste sucht für die Menschen, mit denen er unterwegs ist. Unser König baut ein Reich, das aus Glaube, Liebe, Hoffnung, Frieden, Freude, Gerechtigkeit besteht. Unser König ist ein demütiger König und kein brutaler Herrscher. Das ist die Botschaft vom Palmsonntag. Und die können wir fröhlich weitertragen. Wir können sie leben, wir können sie multiplizieren und wir können einander helfen, so zu leben, wie es dieser demütige König auch von uns erwartet. Können wir beten zusammen. Vater im Himmel, an diesem Palmsonntag wird uns bewusst, wie wunderbar das Reich Gottes ist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist und dieses großartige Reich aufgerichtet hast und immer noch aufrichtest. Und dass dieses Reich unabhängig von Umständen in dieser Welt, in den Herzen der Menschen, die sich öffnen, weitergebaut wird. Und wir danken dir, dass wir Teil dieses Reiches sein dürfen, dass wir unterwegs sein können in diesem Reich Gottes und dass wir einander ermutigen und tragen und fördern und stärken können, in diesem Reich Gottes zu leben. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, das als einzelne Menschen zu tun, dass du uns hilfst, das als Gemeinde zu tun, dass du uns hilfst, das als Familien zu tun, damit wir dieses Reich, wo immer wir stehen und gehen, verbreiten können und es leuchtet hinaus in eine Welt, die geprägt ist von Herrschsucht und Macht und Gewalt. Dein Friedensreich soll, so wie es in deinem Gebet heißt, kommen. Und wir möchten Teil und Förderer deines Reiches sein. Hilf uns dazu, gib uns deinen Geist ganz neu und frisch, damit wir dieses Leben leben können, zu deiner Ehre. Amen.